Namaste, guten Abend zusammen. Die Essenz der spirituellen Praxis, so sagen eigentlich alle Meister, ist die Meditation. Letztlich können wir die tiefste Transformation erfahren durch die Praxis der Meditation. Und auch die Wissenschaft sagt, Menschen, die meditieren, können ihr Gehirn effektiver einsetzen, können mit den Gedanken und Gefühlen konstruktiver umgehen und sie kommen zu einer besseren Gesundheit. Also es gibt viele Gründe dafür, warum wir meditieren sollten, aber es ist dennoch sehr schwierig, Meditation in den Alltag zu bringen. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass es sehr viele hartnäckige Vorurteile gibt über Meditation. Es gibt viele falsche Konzepte, die da im Umlauf sind, die auch falsche Versprechungen suggerieren, sodass man Schwierigkeiten hat, da reinzukommen. Und ich habe mal so die 10 gängigsten Vorurteile bezüglich Meditation gesammelt und da möchte ich kurz ein bisschen drüber sprechen, diese Vorurteile, weil ich der Meinung bin, wenn man genau weiß, worum es da geht bei der Meditation, ja, dann ist es gar nicht mehr so eine große Hürde. Und das erste Vorurteil, was viele Leute haben zur Meditation, ist, dass Meditation bedeutet, die Gedanken auszuschalten oder irgendwie in geistige Stille zu kommen. Also viele Leute haben so die Vorstellung, dass Menschen, die meditieren können, dass die den Kopf ausschalten können. Und wundern sich dann, dass es nicht klappt, wenn sie es versuchen. Und stellen dann natürlich fest, wenn sie anfangen mit Meditation, dass da irrsinnig was los ist zwischen den Ohren. Und die meisten Menschen sind ja mit ihrem Geist ständig im Außen. Sie beschäftigen sich mit ihrem Smartphone und den ganzen Informationen da in dieser Welt und wenn sie dann mal Ruhe haben, dann gucken sie, dass sie Musik anmachen oder den Fernseher anmachen oder sich irgendwie ablenken, weil sie irgendwo eine Angst haben vor dem Inneren oder einfach Berührungsängste mit sich selbst, mit dieser inneren Welt und mit dieser Stille nicht zurechtkommen, die vielleicht dann irgendwo zu finden ist. Aber es ist so, oder mit diesem Lärm, der da erstmal ist. Und ich meditiere jetzt seit über 8 Jahren quasi jeden Tag und ich habe es noch nie geschafft, irgendwie meine Gedanken anzuhalten. Ja? Geschweige denn irgendwie da mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ich glaube, es liegt in der Natur des menschlichen Geistes, dass da ständig Impulse auftauchen. Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Ideen, innere Bilder. Ja, da ist ja wahnsinnig was los, wenn man so die Augen zumacht und nach innen schaut. Und gegen diese Natur des menschlichen Geistes brauchen wir gar nicht erst versuchen, anzukämpfen. Wir können den Geist nicht aktiv zur Ruhe bringen. Das ist eine Gipfelerfahrung, die vielleicht mal passiert, so wie Patanjali ja auch sagt, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedankenwellen im Geiste. Ja, das passiert irgendwann mal, wenn man so Gipfelerfahrungen macht, dass dann die Gedankenwellen mal zur Ruhe kommen. Aber das ist ein Ergebnis Jahre und Jahrzehnte langer Praxis. Das ist nichts, was man einfach so herstellen kann. Und dann kommen nämlich viele dazu, zu dem zweiten dieser Vorurteile, dass sie sagen, mein Geist ist viel zu unruhig. Deswegen Meditation ist nichts für mich. Habt ihr sicherlich schon öfter gehört oder selber gedacht, Ich habe so eine Unruhe in meinem Kopf, das ist nichts für mich, Meditation, weil das macht mich wahnsinnig oder so. Ja, da ist Unruhe. Ja? Das haben wir alle, dass wir da so eine Unruhe im Geist haben. Aber durch die Praxis der Meditation können wir lernen, mit dieser Unruhe anders umzugehen. Ja, denn diese Unruhe, das ist eben die Natur unseres Geistes. Ja, es ist sozusagen so erschaffen, dass unser Geist ständig Impulse produziert. Aber das Ding ist, uns geht es nicht darum, ja, diese Impulse, die da ständig auftauchen, irgendwie zur Ruhe zu bringen, sondern es geht darum, dass wir nicht mehr mittendrin stecken in diesen Gedanken, Gefühlen, Empfindungen, Bildern, Träumereien, Patentideen, Wünschen und was weiß ich, was uns da so alles durch den Kopf geht, sondern dass wir lernen, statt mittendrin zu sein, etwas losgelöst davon zu sein und die geistigen Vorgänge zu beobachten. Ja? Und wenn wir gelernt haben, durch jahrelange Praxis, geistige Vorgänge bzw. Erfahrungen, die im Bewusstsein auftauchen, zu beobachten, dann tangieren uns die unangenehmen Erfahrungen nicht mehr so und wir können da ganz anders mit umgehen. Ja, wir können einen ganz anderen Umgang kultivieren mit unseren eigenen Gedanken und unseren Gefühlen. Ja, denn ansonsten passiert es oft, dass wir Opfer unserer eigenen Gedanken sind. Ja. Wenn wir solche Gedankenschleifen haben wie keiner mag mich und ach, immer passiert mir sowas und ach, mein Leben ist alles so traurig und was weiß ich. Ja, wir sind ja oft so in solchen Gedankenschleifen gefangen, dass wir darunter leiden. Ja, aber eigentlich, so sagt die Yoga-Lehre, ja, sind die Gedanken unser Werkzeug. Ja, die Gedanken sind dazu da, dass wir sie benutzen, um unser Leben zu regeln. Wir brauchen Gedanken, um einen Einkauf zu planen, um Situationen zu reflektieren, ja, mal um über unsere Zukunft nachzudenken, aber eben nicht, um den ganzen Tag Probleme zu wälzen. Ja. Diese Gedanken können wir, wenn wir geübt sind in Meditation, einfach vorüberziehen lassen und uns auf das konzentrieren, was gerade da ist. Und da ist ja jede Menge da. Wir können uns auf unsere Gefühle, auf unsere Körperempfindungen und Sinneswahrnehmung ausrichten. Das ist viel konstruktiver, als in unseren Wortgedanken, in diesen Schleifen festzuhängen. Das heißt, es ist normal, dass der menschliche Geist unruhig ist, ja, und umso wichtiger ist es zu meditieren, dass man nicht mehr Opfer dieser Unruhe ist, sondern dass man lernt, der Beobachter der Unruhe zu sein. Ja. Und das ist schon mal ein Riesenschritt. Und wenn wir gelernt haben, diese Unruhe zu beobachten, ja, dann tangiert sie uns viel weniger. Dann entdecken wir, dass dieser Unruhe ein stiller Kern zugrunde liegt. Und das ist das, was wir eigentlich sind. Und das dritte große Vorurteil, dem ich zum Beispiel selber lange unterlegen war, ist, dass wenn man nicht richtig kreuzbeinig sitzen kann, ja, dass man dann auch gar nicht meditieren kann. Also natürlich ist es so, ideal ist, wenn man im vollen Lotussitz sitzt, ja, und dann Kerzen gerade und die Arme gestreckt und die Finger schön eingerollt, ja, und dann auch noch ein spirituelles Grinsen auf den Lippen hat. Ja. Aber das braucht erstmal eine Vorbereitung, um das überhaupt zu können. Ja. Menschen in unserer westlichen Zivilisation sind es gewöhnt, von klein auf Sofas und Stühlen zu sitzen. Ja, das ist unsere Weise, wie wir in der Regel sitzen. Und wenn wir auf dem Stuhl oder auf dem Sofa sitzen, dann sind unsere Hüften nach vorne ausgerichtet. Ja, wenn wir jetzt aber kreuzbeinig sitzen oder im Schneidersitz oder Lotus oder wie auch immer, dann sind die Hüften zur Seite geöffnet. Und das ist etwas, was wir nicht gewöhnt sind, wenn wir unser Leben lang auf Stühlen und Couches abgehangen haben. Sofas. Man hat festgestellt, dass Völker oder Menschen, die vorwiegend auf der Erde rumsitzen oder eben auf dem Boden sitzen, und nicht auf Sofas und Stühlen sitzen, dass die viel weniger Rückenprobleme haben. Es scheint also so zu sein, dass der Mensch eigentlich ein Bodensitzer ist. Sollte man nicht meinen, ja, ist aber so. Wenn wir jetzt 20, 30, 40 Jahre lang kaum bis gar nicht auf dem Boden gesessen haben, dann ist natürlich unsere Muskulatur und unsere Sehnen entsprechend verändert. Das heißt, es braucht Zeit, bis wir kreuzbeinig oder so auf dem Boden sitzen können. Bei mir zum Beispiel, ich bin ja vom Beruf Koch, ja, und als Koch, da steht man oder man geht bei der Arbeit. Man sitzt da nicht irgendwo rum, sondern man ist den ganzen Tag am Stehen und am Gehen. Und entsprechend ist natürlich der Körper darauf ausgerichtet, durch die Bewegungsabläufe bei der Arbeit, die man 8 oder 10 oder 12 Stunden bei der Arbeit verrichtet, ja, ist der Körper entsprechend eben angepasst. Ja. Für mich war es sehr schwer zu lernen, längere Zeit kreuzbeinig zu sitzen. Ich habe 3 Jahre lang, also als ich schon Mitarbeiter hier war, 3 Jahre lang jeden Tag bei der Meditation Schmerzen gehabt und musste mich immer umsetzen. Und erst nach 3 Jahren habe ich langsam die Flexibilität in der Hüfte entwickelt, um längere Zeit so sitzen zu können. Gut, da hat mir damals auch jemand einen Trick erklärt. Den verrate ich natürlich nicht, das ist Geheimwissen. Den möchte ich euch gerne verraten, um euch vielleicht ähnliche Quälerei zu ersparen. Und zwar, der Trick ist, man nimmt sich ein weiches Kissen, setzt sich da drauf und dann rutscht man so weit nach vorne, dass die beiden Sitzhöcker zwischen Kissen und Boden sind. Dass also sozusagen das Gesäßfleisch so ein bisschen lang gezogen wird. Dadurch werden nämlich die Nervenbahnen nicht eingeklemmt, ja, was dann zu Beineinschlafen und so weiter führen kann. Also auf dem Kissen sitzen und dann nach vorne rutschen, könnt ihr mal ausprobieren. Bei mir hat das damals sehr geholfen, aber jeder hat ja seine eigenen Verkümmerungen. Ne? Also da muss man wirklich selber ausprobieren, was da, wie das funktioniert. Und wenn das mit dem kreuzbeinigen Sitzen nicht klappt, ist das auch überhaupt kein Problem. Denn was entscheidend ist letztlich für die Meditation, ist, dass man eine Sitzweise findet, wo der Rücken gerade ist und wo man nicht so leicht umkippt. Ja, das heißt, man kann auch auf dem Stuhl sitzen, die Beine etwas auseinandergeben, sodass man stabil dort sitzt und dann den Rücken aufrichten, also Brustkorb so ein bisschen wölben, sodass man, und das ist der Hintergrund, warum wir in der Meditation sitzen, sodass man, sobald man droht einzuschlafen, merkt, dass der Körper einsinkt, ja, und dann eben leicht vor der Schwelle zum Einschlafen bleibt und nicht einschläft. Wenn wir so sitzen, wie wir vom Fernseher sitzen, am besten noch so zurückgelehnt, ja, dann ist ja klar, dass wir uns nicht konzentrieren können, dass wir wegdösen. Ja, weil dann ja, muss der Körper sich gar nicht groß verändern, damit wir einfach wegdösen können. Wenn wir aber aufrecht sitzen, Brustkorb gewölbt, ja, und versuchen zu meditieren und dann eben einschlafen, dann merken wir sofort, dass der Körper einsackt. Da sind wir nämlich auch direkt beim nächsten Vorurteil, was da heißt, wozu müssen wir mühsam lernen zu sitzen? Ich kann doch auch einfach liegen zur Meditation. Höre ich ganz häufig von Leuten, die gerne meditieren wollen, die sagen, ja, wieso soll ich denn sitzen? Liegen ist doch viel besser. Kann ich irgendwo nachvollziehen, den Gedanken, aber es ist eben so, zunächst mal sind wir konditioniert, wenn wir auf dem Rücken liegen und die Augen zu haben, dass wir dann einschlafen. Das heißt, wir dösen viel leichter weg. Zum anderen, und das ist, glaube ich, wirklich das, worum es geht, wenn wir in der tiefen Entspannung sind, ja, also auf dem Rücken liegen, sodass wir wirklich super bequem sind, der Körper ganz losgelassen wird, wenn wir in der tiefen Entspannung sind, dann gehen wir zur Schwelle zum Einschlafen und wir rutschen dann immer so ein bisschen an dieser Schwelle zum Einschlafen hin und her. Das heißt, wir versuchen genau an diesem Punkt zu sein, wo wir gerade einschlafen, aber dann doch nicht einzuschlafen. Da, ne, das kennt ihr, das Gefühl. Das, und dann versucht man an dieser Schwelle hellwach zu bleiben. Ja, und dann können wir in wunderbare, tranceartige Zustände abdriften. Ja. Aber in der Meditation geht es um was anderes. In der Meditation geht es darum, dass wir genau vor dieser Schwelle anhalten, dass wir sehr tief entspannt sind, aber dass wir dann in dieser tiefen Entspannung Konzentration üben und eben hellwach sind und nicht über diese Schwelle gehen. Und das können wir eben nur durch eine Körperhaltung, wo wir sofort merken, wenn wir drohen abzudriften in die Traumwelten. Also Meditation bleibt vor dieser Schwelle zum Einschlafen, Tiefenentspannung geht in diese Schwelle hinein und oftmals natürlich darüber hinaus. Und das ist der wesentliche Grund, warum wir für die Meditation eben nicht auf dem Rücken liegen und uns bequem machen, sondern aufrecht sitzen, damit wir eben hell wach bleiben können und den Geist eben konzentrieren. Das nächste Vorurteil, Nummer 5, über die Meditation ist, dass Meditation etwas total Spirituelles ist. Es ist es einerseits auch, ja, aber andererseits ist es inzwischen vollkommen wissenschaftlich fundiert, ja, und auch medizinisch untersucht. Und selbst der unspirituellste Mensch, der ist leicht zu überzeugen mit wissenschaftlichen Studien und medizinischen Errungenschaften, nämlich es ist ganz klar festgestellt und belegt, dass Menschen, die meditieren, sehr viele Vorteile davon haben. Und da geht es dann gar nicht darum, dass sie irgendwelche Trancen erleben oder Engel wahrnehmen oder sowas. Ja, also völlig unspirituell geht es im Grunde darum, dass Menschen, die meditieren, entspannter sind und mit inneren Vorgängen anders umgehen können. Ja, und das ist ja erstmal nichts Spirituelles, sondern das ist etwas, was einfach vernünftig ist. Ja, zu lernen, Gedanken und Gefühle wohlwollend, akzeptierend wahrzunehmen, anstatt darunter zu leiden. Und so ist es auch nur ein Vorurteil, dass Meditation etwas für irgendwie weltfremde, spirituelle Leute ist. Ja. Sondern der bodenständigste Mensch kann, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt, erkennen, dass es einfach nur rational vernünftig ist, Meditation zu üben, um mit sich und seinem Gehirn und seinem Geist eben besser umgehen zu können. Ein weiteres Vorurteil. Um erfolgreich in der Meditation zu sein, muss man mindestens 20 oder 30 Minuten jeden Tag seiner kostbaren Zeit opfern. Das ist auch nicht so. Natürlich, wenn wir gute Fortschritte machen, dann ist es ideal, wirklich 20, 30 Minuten am Tag zu meditieren. Aber man hat festgestellt, dass bereits 5 bis 10 Minuten Meditation am Tag sehr gut helfen. Und zwar, wenn man 2-3 Wochen lang jeden Tag 5 bis 10 Minuten meditiert, merkt man im Alltag bereits positive Veränderungen. Und das ist viel besser, so einen Weg zu gehen, dass man klein anfängt und erkennt, dass es eben hilfreich ist, als irgendwie krampfhaft zu versuchen, jetzt 30 Minuten meiner kostbaren Zeit aufzubringen und dann die meiste Zeit sowieso nur darüber nachzudenken, wann denn endlich der Wecker klingelt, den wir gesetzt haben fürs Ende. Weil es ist ja auch schwierig, wirklich 20, 30 Minuten die Konzentration oder ja, diese innere Beobachterhaltung aufrechtzuerhalten. Und da ist es besser, klein anzufangen, aber regelmäßig was zu machen. Ja, denn wenn wir Fortschritte in der Meditation machen wollen, ist es besser, wenn wir jeden Tag 5 oder 10 Minuten machen, als 2 Wochen lang jeden Tag 30 Minuten zu machen und dann keine Lust mehr zu haben. Also, um erfolgreich zu sein, lieber gucken, wie man es langfristig aufbaut. Und da ist es einfach psychologisch sinnvoller, wenn man klein anfängt. Nächstes Vorurteil. Meditation soll zu schönen Erfahrungen führen. Das heißt, viele Leute glauben, dass sie irgendwie lernen können, dass sie durch die Meditation schnell in irgendwelche abgefahrenen Trancen oder total lichtvollen, ekstatischen Zuständen kommen, und wenn das nicht klappt, ist man frustriert. Es ist so in der Meditation wie im richtigen Leben. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Positive Erfahrungen und negative Erfahrungen geben sich die Klinke in die Hand, die wechseln sich ständig ab. Und mal ist es so, dass man in der Meditation sich gut fühlt und klar ist und irgendwie interessante, feinstoffliche Erfahrungen macht. Und mal ist es so, dass es eine Quälerei ist. Dass es irgendwie unangenehm ist, da ist Unruhe und da sind diese quälenden Gedanken und so weiter. Ja, aber das hält sich, und so ist meine persönliche Erfahrung, eben das hält sich langfristig ungefähr die Waage. Da gibt es diese Geschichte von dem Schüler, der zu seinem Zen-Meister ging, ja, und sagte: Meister, Meister, ihr müsst mir helfen. Meine Meditation, es ist so furchtbar. Ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren und diese Gedanken und unangenehme Gefühle und also Meditation, das macht im Moment überhaupt keinen Spaß. Und dann sagt der Meister: Ach, Schüler, mach dir nichts draus, das geht vorbei. Der Schüler wieder nach Hause gegangen, nach 3 Monaten kam er wieder zurück zu seinem Meister und freudestrahlend sagt er: Meister, Meister, es ist so toll, seit ich das letzte Mal hier war, meine Meditation, ich kann mich so toll konzentrieren und da sind diese inneren Lichter und es ist so wunderbar, ich danke euch. Und dann sagt der Meister: Ach, Schüler, mach dir nichts draus, das geht wieder vorbei. Und so ist das leider. Ja, also ich habe schon ein paar Mal solche Höhenflüge gehabt. Zum Beispiel, als ich 2011 in Indien war, da habe ich dann verschiedene Ashrams aufgesucht und da waren also so Gurus mit solchen Bärten und so Tempel besucht und so weiter. Als ich dann nach Hause kam, da habe ich wirklich ein halbes Jahr lang super meditieren können. Ich habe mich nur hingesetzt, ja, und schon konzentriert und da waren schöne, lichtvolle Erfahrungen, sodass ich dann dachte, ja. Ich habe wirklich gedacht, ich habe gelernt zu meditieren. Ja, jetzt weiß ich, wie man meditiert und wie man durch Meditation sich positive Erfahrungen im Inneren kreiert und so weiter. Und ich war davon überzeugt, ja, dass ich endlich an einem Punkt bin, wo Meditation einfach nur noch wonnevoll ist. Das war super. Aber nach einem halben Jahr ungefähr ist das umgekippt und da habe ich wirklich ungefähr dieselbe Zeit lang, ein halbes Jahr, war das nur noch die reine Quälerei, die Meditation. Da war so viel Lärm und Sachen, die hochkamen und Bilder und ich konnte mich da wirklich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Das war furchtbar. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, es geht nicht um die Erfahrungen, die man in der Meditation macht. Das ist wurscht. Ja, ob wir jetzt Chakras dreidimensional wahrnehmen, ja, oder den Erzengel Gabriel treffen oder sowas. Ja, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass wir der Beobachter sind, dass wir den Beobachter immer mehr kultivieren und uns nicht weiter um die Erfahrungen kümmern, dass wir die beobachten, dass wir die akzeptieren. Ja? Und dann ist gut. Und es ist egal, ob es positive oder negative Erfahrungen sind. Ja? Die kommen und gehen. Entscheidend ist, dass wir sie beobachten, dass wir akzeptieren, was halt jetzt gerade da ist. Und nicht irgendwas anderes herbeisehnen oder nicht uns freuen, dass es jetzt alles so toll ist. Ja, kann man auch mal zwischendurch, aber halt immer im Kopf behalten, nein, es ist ein Auf und Ab, es ist ein Hin und Her. Das ist nun mal die Natur dieser relativen Welt. Entscheidend ist, diesen Beobachter zu kultivieren. Und da kommen wir nämlich auch zum nächsten Vorurteil. Da heißt es, wenn unangenehme Erfahrungen da sind, funktioniert irgendwas mit meiner Meditation nicht. Das ist auch Quatsch. Ja? Dann muss man einfach weitermachen. Es ist nun mal so, dass man manchmal Phasen hat, wo es Wochen oder Monate keine ekstatischen, wundervollen, tollen Zustände hat, sondern wo wir eben mehr an die Substanz gehen und dann eben auch vorwiegend unschöne Erfahrungen da sind. Und das letzte Vorurteil, und dann will ich euch auch mit meinem Vortrag nicht weiter behelligen. Das letzte Vorurteil ist, Tanzen, Radfahren, Puzzeln oder Ähnliches sind ja auch wie Meditation. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist begeisterter Rennradfahrer und der sagt, wenn der dann so eine Tour macht und spätestens nach 40, 50 Kilometern, da kommt dann so ein Tunnelblick und da ist nichts anderes mehr außer ich und mein Fahrrad und dieser Tunnel und der wird dann da eingesogen und das ist ganz toll, dieser Zustand. Oder viele Leute sagen auch, ja, Meditation ist ja schön und gut, aber wenn ich tanze, dann geht es mir doch super. Ja? Und da komme ich auch in besondere Zustände. Und ja, das ist so. Ja? Tanzen ist toll, Radfahren oder Puzzeln oder was weiß ich, was man da hat. Ja? Manche, die gehen auf ihre Modelleisenbahn ab und sagen, boah, da bin ich eins mit meiner Modelleisenbahn. Ja? Aber es ist was anderes. Ja? Es ist was anderes, wenn wir aktiv in dieser Welt agieren und dann besondere Zustände erfahren. Ja, es ist toll, sich beim Tanzen in Ekstasen zu bringen oder durch Radfahren in abgefahrene Trancezustände zu kommen oder was weiß ich. Wunderbar, nichts gegen zu sagen, aber Meditation ist was anderes. Meditation heißt, regungslos zu sein, in die Stille abzutauchen und zu beobachten, was in dieser Stille dann alles passiert, was aus dem Unterbewussten hochkommt oder eben diese innere Konzentration aufzubauen und eben nichts im Außen zu machen, sondern ganz sich auf diese innere Welt einzulassen, sich dort zu sammeln und ja, entscheidend ist dann, wie gesagt, das, was passiert, zu beobachten, zu akzeptieren und die Erwartungen runterzuschrauben. Ich glaube, das größte Hindernis in der Meditation sind die eigenen Erwartungen, die wir haben. Das Problem, wenn man einmal morgens zum Beispiel eine tolle Meditationserfahrung gemacht hat, ist, dass man die dann abends oder am nächsten Morgen meint, zu wiederholen. Ja? Und man denkt, oh, heute Morgen habe ich so toll meditiert, jetzt habe ich es ja verstanden, jetzt setze ich mich hin. Ja? Aber das funktioniert nicht. Die eigenen Erwartungen, die wir dann haben, stehen uns im Weg. Und es ist ganz wichtig, jedes Mal, wenn wir meditieren, wieder mit so, ja, man nennt das den Anfängergeist, im Buddhismus gibt es diesen Begriff, ja, dass wir jedes Mal wieder erwartungsfrei an die Sache rangehen und einfach neugierig sind und gucken, was heute passiert. Wir fahren fort mit den Heil-